0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch.
Präsentiert von Poll Immobilien Cottbus.
Die Cottbusser lieben ihren Tierpark. Kein anderer Park in Cottbus zählt jährlich so viele Besucher. Und das Kinderfoto auf dem Steinpferd direkt vor dem Tierpark-Restaurant findet sich in den Fotoalben von ganzen Generationen von Cottbussern. Jeden Tag geht ein Cottbusser durch diesen Park, weil er für ihn verantwortlich ist. Wenn er morgens auf seiner Runde ist, kommen ihm die Ideen, welche Tiere der Park noch braucht, wie diese besser gehalten und die Cottbusser die Tiere ihres Tierparks noch natürlicher erleben können. Sein Name Jens Kämmerling, sein Beruf Tierparkdirektor. Warum das seine Lebensaufgabe ist, was ihn seine vier Kinder nach Feierabend fragen und wie nah ein Abschied von Carla und Sundali, den Cottbusser Elefanten-Omas, ist, erzählt Jens Kämmerling jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast. Jens Kämmerling, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Wo kommen Sie jetzt gerade her? Aus dem Tierpark nehme ich
an. Ich komme aus dem Tierpark, ja.
Ja. Wie viele Stunden am Tag verbringen Sie denn da?
Ich sag mal, durchschnittlich würde ich sagen 8 Stunden. Ja. Das ist schnell natürlich auch mal mehr, aber es ist auch mal eine Stunde weniger, wenn ich zum Beispiel die Kinder abhole oder ähnliches.
Ja. Als Tierparkdirektor muss man natürlich über alles informiert sein. Das ist auf so einer großen Anlage, ich denke, gar nicht so einfach. Wie oft sind Sie da auf dem Rad durch den Park unterwegs?
Also die schnellen Gänge mache ich per Rad. Ansonsten gibt es bei uns noch die Morgenrunde. Das ist also ja kein Spaziergang, es ist ein ja straffer Rundgang, wo die Tierinspektoren und ich nicht jeden Weg begehen, aber ich sag mal doch den groben Wege. Und wir sind an allen 4 Stationen, also Revieren heißt es ja bei uns, sind wir vor Ort, gucken, was Neues ist, sind ansprechbar, sprechen schnelle tagesaktuelle Probleme ab. Und eigentlich gibt es dann so kurz nach 9, dann sind wir damit fertig. Muss eigentlich das Ziel sein, dass klar ist, ist irgendein Tier krank, muss besonders was behandelt werden, sind Notreparaturen da oder gibt es sonst Probleme? Und dann kann eigentlich jeder so richtig sein Tagesgeschäft anfangen, weitermachen. Und deswegen bin ich schon recht gut informiert, denke ich. Und die anderen Wege dann per Fahrrad.
Ja, also doch jeden Tag im Park unterwegs.
Ja, ich sag mal, es gibt natürlich auch ganz besondere Tage. Ich sag mal, wenn irgendwelche Haushaltsdinge sind oder andere ganz wichtige Sachen, wo es dann mal 1 oder 2 Tage ausfällt. Das sind aber dann schon Ausnahmen. Aber da merke ich dann auch persönlich, spätestens nach dem 3. Tag fehlt dann die eine oder andere Information. Man merkt, den einen oder anderen hat man dann vielleicht doch 2 Tage nicht gesehen. Und insofern ist das, wenn man es aufgibt, ist man schnell aus vielen praktischen Sachen ganz schnell raus.
Ja. Jetzt könnte natürlich sein, das hoffen wir natürlich auch, jemand, der das jetzt hier hört, der unseren Podcast hört, bekommt Lust auf den Tierpark, den am Wochenende zu besuchen. Was ist das, was man aktuell sehen kann?
Ich sag mal, der Tierpark ist immer schön. Das ist vielleicht so ein bisschen jetzt eine platte, banale Aussage. Aber wir merken es auch bei den Stammbesuchern. Gerade wenn man das 2. oder 3. Mal hinkommt, man sieht eigentlich immer was Neues. Es gibt immer einen neuen Weg. Wir haben jetzt auch einen neuen Weg. Und insofern sind es häufig gar nicht die ganz super tagesaktuellen Sachen, wo man sagt am Eingang, hey, wir haben einen jungen Affen. Wir haben jetzt 2 junge Kapuzineraffen. Und, ist gerade jetzt vor wenigen Tagen ein Wiesent geboren. Das ist häufig so, ja, wo man ins Gespräch kommt, wo man sagt, ja, Mensch, das gucke ich mir an. Aber wo dann die Besucher ja sich länger aufhalten oder stehen, ist häufig dann noch was anderes.
Ganz häufig bleiben sie ja gleich am Anfang stehen bei den Elefanten. Darüber reden wir auch heute noch ganz ausführlich, was es da für Pläne für die Cottbusser Elefanten gibt. Aber Inhalt natürlich dieses Podcast ist immer auch derjenige, der zu Gast ist. Das ist Jens Kämmerling. Wer ist denn Jens Kämmerling?
Ja, ich bin 1971 geboren und seit vielen Jahren, seit 2002 Tierparkdirektor im Tierpark Cottbus. Und es ist eigentlich eine Tätigkeit, die ich immer machen wollte. Und natürlich gibt es noch ganz viele andere Bereiche. Tierparkdirektor ist ja eine sehr breit gefächerte Tätigkeit. Es sind natürlich bei uns, ich sage mal, die Tiere, das Fachliche spielt eine Rolle, aber wir sind natürlich auch in der Kommunalpolitik unterwegs. Wir sind weit über 30 Mitarbeiter. Also ist schon eine Querschnittssache.
Ja. Nun ist es ja sicherlich schwierig, sich zu wünschen, ich möchte Tierparkdirektor werden. Davon gibt es ja in Deutschland gar nicht so viele. Was muss man denn für einen Berufsweg einschlagen, um später mal ja das zu werden, was Sie heute sind?
Also traditionsgemäß sind Tierparkdirektoren oder Zoodirektoren eigentlich immer Zoologen, Biologen oder Veterinärmediziner. Ich bin ja Veterinärmediziner von Hause aus. Es hat sich in den letzten Jahren so ein kleiner Trend entwickelt, dass es auch mehr, ich sag mal, aus dem kaufmännischen Bereich die Leiter der Einrichtungen dann herkommen. Das Gleiche kennt man aus Museen oder ähnlichen Bereichen, wo man immer guckt, ja, hat eigentlich der Fachmann oder der Kaufmann das letzte Wort. Ich bin natürlich überzeugt davon, dass es immer der Fachmann sein sollte. Auch die können natürlich was Gutes und was Schlechtes machen. Also man kann es dort jetzt nicht festmachen, wer ist dort. Ja. Aber üblicherweise sind es Zoologen oder Veterinärmediziner.
Ja. Seit 2002, das ist eine ziemlich lange Zeit. Was waren Sie vorher?
Ich war vorher insgesamt 4 Jahre in ja ganz an einer anderen Ecke von Deutschland in Nordhorn. Habe dort als Zivildienstleister in der Tat angefangen. Da war ich schon fertiger Tierarzt. Habe dort ein Jahr oder 13 Monate waren es, glaube ich, damals als Zivildienstleister gemacht. Habe dort Landschaftspflege mit Schafen gemacht, Heidepflege und ähnliche Sachen. Auch eine tolle, spannende Zeit. Und bin sozusagen gleitend übergegangen. Dort war ich dann Tierarzt und stellvertretender zoologischer Leiter im Tierpark Nordhorn.
Ja. Und wie sind Sie nach Cottbus gekommen zum Tierparkdirektor?
Ich sag mal, natürlich, die Branche bei uns ist ja klein, die Tiergärtnerei, man kennt sich, man weiß, wo geht jemand in Rente. Sie haben es schon gesagt, es werden nicht so häufig jetzt Stellen frei, ob es jetzt gleich Direktorenstellen sind oder Kuratorenstellen oder ähnliches. Und es war natürlich schon bekannt, ja, in Cottbus, dort gab es damals ja noch einen Direktor und einen Kurator, beide waren kurz vor der Rente oder mein Vorgänger war zu der Zeit ja auch schon teilweise recht krank, dass in Cottbus sich eine Option ergeben wird und dann wurde die Stelle ausgeschrieben und dann habe ich mich beworben, bin natürlich auch vorher nochmal hergefahren und so bin ich nach Cottbus gekommen. Ja. Ich komme ja aus Berlin, soweit ist der Weg dann nach Cottbus auch nicht, also der emotionale Weg, es ist jetzt nicht der gefahrene Weg und insofern war, ich sag mal, die fast holländische Grenze eher ein Ausreißer in die andere Richtung, sodass jetzt Cottbus nicht so weit weg ist von dem, was man vielleicht auch als Heimat oder zu Hause bezeichnen würde.
Ja. Sind Sie in Cottbus inzwischen heimisch geworden?
Ja, ich bin in Cottbus sicherlich heimisch geworden. Ich rechne schon immer, bin ich länger in Cottbus oder in Berlin oder woanders gewesen. Ja. Seit ganz, ganz vielen Jahren ja hier. Wir haben 4 Kinder, die natürlich auch Cottbusser sind. Also wir sind voll angekommen.
Ja. Wie ist es für die Kinder, wenn der Papa Tierparkdirektor ist? Löchern die Sie, wenn sie nach Hause kommen abends?
Ja, also ich sag mal, manchmal fragen sie mich so, na, was machst denn du da den ganzen Tag? das ist natürlich, je kleiner sie sind, umso ehrlicher sind schon fast so die Fragen. Eben ob den ganzen Tag Tiere einkaufen, spazieren gehen oder ähnliche Sachen. Aber sie interessieren sich auch natürlich unterschiedlich, in unterschiedlicher Weise natürlich auch dafür. Aber da herrscht noch viel von dieser Kindervorstellung, ach, ich wäre so gerne Zoodirektor. Natürlich, wir haben ja auch einige Tiere privat noch, wo die einen oder anderen jetzt auch schon was mitmachen. Natürlich ist das auch immer ein Thema. Sie kennen natürlich auch den Tierpark. Wir sind ja auch immer mal eine Stunde da. Auch da wechseln natürlich die Interessenlagen jetzt von den Kindern. Insofern ist es jetzt Gespräch, aber ich sag mal, das ist ja das Schöne an Kindern. Für die Kinder ist der eigene Tagesablauf ganz genauso wichtig, als was man jetzt mehr oder weniger Wichtiges den ganzen Tag auf der Arbeit selber gemacht hat.
Ja. Was antworten Sie Ihren Kindern, wenn die Sie fragen, was machen Sie den ganzen Tag?
ich strukturiere so ein bisschen zeitlich, so wie die Abläufe sind. Und dann geht es natürlich um den fachlichen Teil. Den muss man, ich sag mal, sich in so einer Einrichtung jeden Tag erkämpfen, freihalten, weil natürlich ganz viele andere Sachen von Haushalt, von hier und von hier und von hier immer natürlich scheinbar viel wichtiger sind. Da bin ich recht hinterher. Das gelingt, ich sag mal, denke ich, über das ganze Jahr gut. Ich sag mal, es gibt natürlich auch Zeiten, wo es dann schwieriger ist, sich wirklich um fachliche Dinge, die natürlich auch mein Anliegen sind, ich komme ja von der fachlichen Strecke, dann ausreichend mit Zeit und Energie, ist ja nicht nur die Zeit, sondern auch die Energie, dann zu bearbeiten. Dann, so banal es jetzt klingt, den Laden erstmal am Laufen halten. Wir haben 170.000 Besucher, die alle einen ordentlichen Park vorfinden wollen. Wir haben 35 Mitarbeiter, die auch das ein oder andere Mal auch was mit mir zu tun haben, die sich über was freuen, die eine Sorge haben oder wo es auch mal was nicht klappt. Wir müssen natürlich in der Verwaltung, Kommunalpolitik überall gucken. Wir sind eine kommunale Einrichtung, wir sind eine Einrichtung mit Zuschuss. Wir erwirtschaften ja nur einen Teil von dem, was wir ausgeben, selber. Und so ist eigentlich der Tag dann immer ganz, ganz schnell voll oder viel, viel schneller voll, als man denkt. Also dieses wirklich den Park am Laufen halten, ist ein ganz wichtiger Teil. Und dann sind natürlich Sondersachen, wenn man mit Bausachen zu tun hat oder ähnliche Sachen, die kommen dann noch dazu.
Ja. Das Parkmanagement, Sie sprechen es gerade an, ist natürlich etwas anderes, als wenn ich einen Vergnügungspark manage. Denn ich habe hier mit Lebewesen zu tun, die dort gepflegt werden müssen, die artgerecht gehalten werden müssen. Sie sagen es gerade, der fachliche Teil. Wie bildet man sich da weiter? Wie hält man sich auf dem Laufenden, dass man eben auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Tierhaltung in Tierparks und Zoos auf dem Tisch hat?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist die eigene Neugierde, das eigene Interesse an Dingen aufrecht zu erhalten. Dazu gehört natürlich, dass man auch Sachen liest. Das ist natürlich auch zeitaufwendig. Das ist dann meistens eher mal abends oder sonst was. Kontakt mit Kollegen, das können Tagungen sein, das können Telefonate sein, das kann einfach auch Besuche sein, dass man sich Sachen anguckt, dass man den Horizont offen hält. Das sind so natürlich sehr allgemeine, aber trotzdem wichtige Faktoren. Dass man auch die private Tierhaltung im Auge behält, wo die Zoos natürlich viel auch von profitiert haben in der Vergangenheit und auch heute gerade bei kleineren Sachen, vielleicht nicht bei Elefanten und nicht bei Menschenaffen, sehr profitieren können. Und das ist so das Spektrum. Kollegen, Zoos, lesen, auf dem Laufen bleiben.
Ja. Hat sich denn der Tierpark in den letzten 18 Jahren, sind ja schon jetzt lange dabei, hat sich das Tierpark-Business, das Tierpark-Geschäft da in der Zeit deutlich verändert?
Natürlich immer. Die Aussage ist auch erstmal banal, dass sich alles sehr stark weiterentwickelt. Ehe ich auf Cottbus komme, die gesamte Branche ändert sich natürlich auch, das ist klar. Auch da gibt es jahrzehnteweise immer Wechsel. Nach meiner Einschätzung ist die Zuwendung auf den Besucher, also der, ich sag mal, Show-Effekt, wächst in der Branche eher, also die Art der Außendarstellung, wie man Tiere präsentiert. Und das hat mit Besuchergeschmack zu tun, das hat natürlich auch mit Erkenntnissen zu tun, wie man Tiere hält. Aber eben beides ist sehr häufig auch nicht das Gleiche. Und dort geht in vielen Bereichen der Trend hin. Das Wort naturnaher. Es gibt sehr viele Kunstfelsbauten zum Beispiel. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Man möchte heute kein Gitter oder man meint, kein Gitter mehr machen zu können und macht einen großen Kunstfels. Es gibt in der Tierparklandschaft ganz, ganz viele oder immer mehr Kunstfelsorgien, sage ich jetzt mal fast. Man auch dann fragen muss, gehört der Kunstfels jetzt in den Lebensraum von dem Tier? Überwiegend nein. Aber es ist eben so ein ästhetisches Empfinden des Besuchers, dass man das vielleicht schön findet. Und entsprechend hat natürlich sich der Tierpark Cottbus auch sehr deutlich gewandelt. Der Anspruch, sehr viele Tiere zu präsentieren, wo die Art der Präsentation nebensächlich war. Das ist natürlich auch bei uns der Fall. Ein Beispiel ist das Wassergeflügel, was eine sehr große Tradition ist, wo wir auch europaweit nach wie vor führend sind. Da hat man eben früher ganz, ganz viele Enten auf den Teich gesetzt und der Besucher ist dran vorbeigelaufen, der vielleicht auch schnell überfordert war, es überhaupt wahrzunehmen. Aber wo die Grundausrichtung, das war nicht Cottbus, sondern auch letztlich alle Zoos, wer sich für interessiert, der soll genau hingucken. Und dort ist einfach das Besucher Anspruch oder von dem, was man anbietet, einfach anders geworden. Der Besucher, ich sag mal, in dem Moment, wo ich das Tier anders präsentiere, wie wir es jetzt an vielen Stellen haben, wo man auf dem Steg übers Wasser geht, da freue ich mich schon, ich sag mal, über das Wasser zu gehen. Da gehe ich auch, ich sag mal, egal, ob die Ente da ist oder nicht. Und wenn ich dann verschiedene Ententypen präsentiere, dann sieht es der Besucher doch. Und dann hat man eigentlich das erreicht, was man möchte, dass der Besucher sich natürlich wohlfühlt, dass er aber das ein oder andere an Tier, erweitert vielleicht auch Natur und Umwelt, mitnimmt. Ich sage dazu immer, eine Beziehung, eine Nähe zum Tier oder das Tier überhaupt erstmal kennenlernt. Und ich sag mal, ein anderes Beispiel ist die Flamingo-Lagune. Es ist einfach eine tolle Anlage. Und dann gucken die Besucher sehr wohl, was ist denn das hier für ein Vogel oder was ist denn das für eine komische Ente, die auf dem Baum sitzt oder die unter Wasser taucht oder ähnliches.
Ja. Nun erinnere ich mich, ich bin Cottbusser, in meiner Kindheit immer noch daran, wie man am Tierpark vorbeigefahren ist und immer geguckt hat, ob die Elefanten draußen sind. Das ist natürlich etwas, was immer spektakulär war, weil man es von der Straße aus sieht. Wie wichtig sind denn Kinder oder wie wichtig ist die Ausrichtung auf Kinder für einen Tierpark?
Es ist eine wichtige, ich sag mal, mit der Stichwort Überalterung, wenn man es, ich sag mal, so negativ sagen muss, also mit dem mit der schwindenden Anzahl von Kindern darf man natürlich aus Eigenbetrachtung des Tierparks natürlich auch die anderen Besuchergruppen nicht aus dem Auge behalten. Aber klar sind Kinder erstmal ganz wichtig. Kinder bringen ihre Eltern mit oder bringen ihre Großeltern mit und im Idealfall noch ein paar. Das sehen wir, ich sag mal, hier auch gerade in Cottbus an bestimmten Feiertagen, ich sag mal Weihnachten, Pfingsten, wo dann viele Familien sich zum Teil dann auch zu Hause wieder in Cottbus treffen. Wo kann man sich einigen? Ja, Tierparkbesuch. Der eine kann ein bisschen klettern, der andere kann schön spazieren gehen. Also da kann man sich einigen. Deswegen sind Kinder sehr wichtig. Ich sag mal aus der Sicht, dass die Besucher kommen. Und natürlich den Zugang zum Tier, was ja eigentlich so unsere wichtigste Aufgabe vielleicht ist, das fällt natürlich bei Kindern viel, viel leichter. Das ist bei kleinen Kindern natürlich immer auch eine emotionale Ebene. Bei größeren durchaus dann auch zunehmend vielleicht eine rationale Ebene, aber das fällt halt bei Kindern viel, viel einfacher. Der, ich sag mal, normale Erwachsenen-Sonntagsspaziergang, Spaziergänger, Besucher, der will natürlich eine gepflegte Parkanlage, einen Tierpark, der will auch durchaus was lernen, mitnehmen, was Neues kennenlernen. Aber klar, Kinder sind dort, bringen die Besucher mit. Und sind vielen Sachen natürlich viel zugänglicher.
Ja. Und Sie haben sich darauf ja auch eingestellt. Also meine Kinder verbringen mehr Zeit auf dem großen Spielplatz im Tierpark als vor den Gehegen inzwischen. Ich weiß, dass ich da immer extra Zeit einplanen muss. Das ist ja auch ein Konzept, nehme ich an, was eben auch bei Ihnen ganz bewusst angelegt wurde, Verweildauer im Tierpark erhöhen.
Verweildauer ist ja eigentlich so ein Kennzeichen, wo immer geguckt wird. Ich sage jetzt in Ihrem Beispiel, sollte natürlich die Verweildauer oder einfach die Freude an der Bewegung auf dem Spielplatz nicht zu Ungunsten dann des Tiereanguckens gehen. Weil wenn man jetzt praktisch nur, wenn die Besucher nur kommen, weil wir einen tollen Spielplatz haben, dann haben wir sicher auch was falsch gemacht. Aber es ist in der Tat ja auch nicht so, die Besucher oder die Kinder kommen natürlich nicht oder nicht nur wegen des Spielplatzes, aber selbstverständlich wollen sie sich auch bewegen und sollen sich auch bewegen. Und deswegen gehört beides dazu, was man auch in der Konzeption aus meiner Überzeugung nach so ein bisschen trennen muss. Nicht, dass man sagt, auch jetzt werden erstmal ordentlich Tiere geguckt und dann bitte erst auf den Spielplatz. Wir haben ja viele Elemente auch, wo gerade kleinere Kinder, ach, lauf doch mal 50 Meter vor und dann kann man schon mal klettern. Ja. Und dann wieder das nächste angucken. Das ist für die Kinder schön, aber auch für die Eltern schön. Aber da stehe ich natürlich auch dafür, dass das Tier im Mittelpunkt eines Tierparks bleibt und die anderen Sachen natürlich selbstverständlich für einen tollen Tag im Tierpark dazugehören.
Ja, der Streichelzoo ist ja gleich nebenan, das passt ja gleich wunderbar zusammen, denn das ist ja auch ein Highlight für die Kinder, wenn sie da rein können und die Ziegenstreiche.
Ja, das ist natürlich auch diese Möglichkeit, mit einem Tier mal Kontakt aufzunehmen, wird, ich sag mal, selbst in ländlicher Umgebung immer weniger. Ich sag mal, der Opa, der noch Kaninchen hatte, das wird immer weniger. Von Hühnerhaltung oder anderen Sachen will ich gar nicht sprechen. Das heißt, selbst in scheinbar ländlich geprägten Regionen wird es für Kinder zunehmend schwieriger, ganz normale Sachen wie ein Kaninchen, ein Huhn, ein Hahn oder Schwein oder ähnliches überhaupt mal kennenzulernen, anzufassen, zu riechen. Und dafür ist natürlich der Kinderzoo auch ein wichtiger Bereich. Auch natürlich der Streichelzoo, weil es erstmal ja der Zugang zum Tier ist. Das ist natürlich bei manchen, ich sag mal so ein bisschen, also da muss man mal gucken, dieses Konsumierende, jetzt soll mir was geboten werden, wenn ich in den Streichelzoo komme, dann haben bitte die Ziegen stramm zu stehen zum Füttern und zum Bürsten. Das müssen die Kinder natürlich auch lernen, aber es ist in der Tat, so ist ja auch die Auswahl der Tiere und auch so ein bisschen die Anlage, dass man überall möglichst dicht rankommt und eben ja wirklich so das gängige Tableau von Haustieren überhaupt erstmal sehen kann, hören kann, auch mal riechen kann.
Ja. 1200 Tiere sind im Tierpark. Das ist so eine Roundabout-Zahl, ändert sich natürlich immer wieder ein kleines bisschen nach oben oder eben auch nach unten. Was ist der Stolz? Was sind da, jedes Tier ist etwas Besonderes, sonst wäre es nicht da, aber was ist der Stolz des Tierparks Cottbus?
Also der Stolz ist ganz klar, wenn man es jetzt auf den zoologischen Bereich guckt, sind es die Zucht der Großstörche. Wir haben in den letzten Jahren, vielen Jahren, zwei europäische Erstzuchten erzielen können, vom Sundermarabu und vom Sattelstorch. Der ist überhaupt erst, ich glaube, zweimal vorher in den USA gezüchtet worden. Das sind zwei ganz klare Highlights, ich sag mal, aus der fachlichen Strecke. Wir haben eine hohe Artenvielfalt immer noch bei Entenvögeln. Wir haben auch einige seltene Entenvögel, auch die schwierig zu halten und zu züchten sind. Das sind klar so die zoologischen Highlights vom Vogelbereich. Wir haben natürlich auch ganz viele andere Sachen, wo wir tolle Zuchten haben, tolle Zuchterfolge haben oder wo wir noch ein bisschen drauf warten, wie beim Tiger. Mhm. Beim Leoparden züchten wir ja regelmäßig oder haben über viele Jahre regelmäßig gezüchtet. Ich sag mal, auf der fachlichen Strecke sind sicherlich die Zucht Sattelstörche, Sondermarabu.
Ja. Ist das ein besonderer Ehrgeiz, den man da entwickelt, als Tierpark solche Zuchterfolge zu haben?
Ich glaube, es würde jeder lügen, wenn er sagt, nein, das gehört dazu. Ich sage, wir müssen auch immer gucken, wir können nicht nur die zoologischen Highlights, wir müssen aber in jedem Bereich mindestens ein oder zwei, ich sage mal, herausfordernde Tierarten, Tierformen, das ist jetzt immer auf die einzelne Art bezogen haben, einfach um auf der fachlichen Strecke, also mit in Deutschland oder Europa führend zu sein, ganz klar, auch als Anspruch und auch als Herausforderung an die Tierpfleger. Natürlich deckt sich das nicht immer mit dem, was jetzt besonders besucherattraktiv ist. Wir müssen natürlich auch besucherattraktive Tiere haben. Wir müssen die Auswahl haben, dass die, zum Beispiel in der Zooschule, dass wir verschiedenste Tierformen auch zeigen können, ob sie jetzt Haustiere sind oder Wildtiere. Insofern ist das ein eine Auswahl aus verschiedenen Strecken, aber ganz klar haben wir den aus meiner Sicht guten und gesunden Ehrgeiz natürlich, Sachen, die wir halten, natürlich auch zu züchten. Und gerade bei schwierigen Sachen oder was anderen noch nicht gelungen ist, natürlich freut man sich drauf, drüber, ist stolz drauf, aber es ist jetzt nicht so, da haben sich die Zeiten auch ein bisschen zum Positiven gewandelt, dass man dort nicht seine Erfahrungen teilt und sagt, der gebe ich das jetzt nicht und der soll mal selber und vielleicht können wir dieses Monopol noch 5 Jahre halten. Das ist also wirklich dann ein positives Monopol oder ein positiver Erstschritt. Beim Sattelstorch zum Beispiel ist es jetzt Kollegen, mit denen wir auch sehr gut zusammenarbeiten in Tschechien, die auch einen hervorragenden auch Storch und Großstorch Bestand haben. Denen ist es jetzt auch gelungen, da freuen wir uns natürlich. Und sind aber trotzdem natürlich auch stolz, ja, in Cottbus ist es jetzt zum ersten Mal gelungen.
Ja, also gibt man dann seine Erfahrung weiter, ja, macht das so und so, das Nest muss so und so aussehen, dann wird das schon was, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also man sagt, wie wir es gemacht haben, ja. Ich sag mal, es muss wie immer jeder seinen Weg so ein Stück selber finden, aber natürlich im fachlichen Austausch, in der Diskussion sagt man, ja, so muss man es eigentlich machen und damit haben wir schlechte Erfahrungen gemacht und dann ist vieles auch eben kein Hexenwerk oder irgendwelche Geheimniskrämerei, sondern es sind ganz viele Sachen, die wirklich wirklich dann erarbeitet sind. Und das macht natürlich auch den Stolz aus. Ich sag mal, wenn man so einen Zufalls- oder Glückstreffer hat, kann man sich auch drüber freuen. Aber wenn es eben über lange Jahre wirklich erarbeitete Erfolge sind, wo man sagt, ja, wie müsste man es eigentlich halten? Man ändert nochmal die Unterbringung, man ändert vielleicht an der Fütterung oder muss ein besonders Fingerspitzengefühl haben, die Tiere zusammenzugewöhnen und es funktioniert dann, dann ist es natürlich nur, ja, ein besonderer Stolz.
Ja. Ja. 1200 Tiere, ich habe es schon gerade gesagt, das ist natürlich eine gewaltige Zahl. Wer stellt denn das zusammen und sagt, wir wollen jetzt ein Tapirgehege beispielsweise, was es ja noch nicht so viele Jahre gibt. Wir wollen Tapire in Cottbus oder wir wollen dieses Tier oder diese Tierart. Wie funktioniert sowas? Wie muss man sich das vorstellen?
Also das ist natürlich immer ein Prozess, ich sag mal, den ich natürlich maßgeblich führe, moderiere. Wir haben jetzt auch nicht, dafür sind wir ein viel zu kleiner Laden, eine strategische Plankommission, die sich nur hinsetzt und sagt, na, was könnten wir mal hier und was könnten wir mal da? Ist es eigentlich eine Entwicklung jeden Tag, wo man sagt, das funktioniert nicht gut, das ist so eine Ecke, na, da fällt das Gehege in 5 Jahren zusammen, was machen wir dort? Das hat auch was mit, ja, andauernder Neugier zu tun, Veränderungswillen zu sagen, was passiert hier? Dann spricht man natürlich jeden Tag mit vielen Leuten, mit Tierpflegern, mit Besuchern. Ganz wichtig, auch in dem Bereich, ist, sich andere Sachen anzugucken. Dann reift eigentlich so ein bisschen, ich sag mal, was könnte dort mittelfristig sein, was könnten wir dort nächstes Jahr machen. Und dann muss man das natürlich noch mit den finanziellen Möglichkeiten, die eben auch ganz schwierig zu planen sind oder bei größeren Sachen ganz schwierig zu planen sind, dann irgendwo in Einklang bringen. Und ich sag mal, Sie haben das Beispiel Tapire angesprochen. Das ist eine ganz typische Art natürlich, die ganz besonders auch bei uns gut in die Parklandschaft passt. Wir haben ja wenig Freiflächen, wir haben sehr viel schattige Bereiche durch die Großbäume. Also Thema Park, Wald und Wasser sind, ich sag mal, was die Parkausrichtung angeht, natürlich prägend bei uns. Und da passen zum Beispiel Tapire ganz hervorragend rein. Sie sind auch eine Herausforderung. Wir sind jetzt ja gerade dabei, hoffentlich unsere Tapire endlich tragend zu bekommen. Da haben wir auch nochmal Experten aus Berlin da gehabt, die Tiere untersucht haben. Sind Tapire natürlich auch Tiere, die, wie gesagt, gut in die Parklandschaft bei uns reinpassen. Die, wir haben auch ganz besondere, wir haben ja mittelamerikanische Tapire, auch eine zoologische Herausforderung sind. Sie sind in Heimatländern mittlerweile sehr selten geworden. Und sie sind natürlich auch, ich sag mal, im erweiterten pädagogischen Bereich ganz wichtige Tiere. Ich sag mal, braucht man sich nur sonntags mal hinstellen und auf Besuchers Stimme hören. Das geht von, was ist denn das, kenne ich nicht, über Schwein, Ameisen, Bär. Also man kann solche Tiere eigentlich ganz schwer einordnen. Und es ist jetzt gar nicht Ziel oder Anspruch, dass jetzt, wenn die Besucher am Tapiranlagen vorbeigegangen sind, jetzt alle 4 Tapirarten gelernt haben und das nächste halbe Jahr sicher sagen können. Aber wenn die Besucher sich so wohlfühlen, die Tiere so präsentiert sind, dass sie sagen, was ist denn das für ein Tier? Und dann vielleicht sich später nochmal informieren oder aufs Schild gucken oder einfach sich für dieses eigentümliche Tier interessieren, dann haben wir eigentlich von dem Anspruch schon viel erreicht. Und das ist eben auch ein Aspekt bei der Tierauswahl, ganz klar.
Ja. Sie sprechen das gerade an, diesen Anspruch. Mhm. Worin besteht der denn? Dass der Mensch, der im Tierpark gern ist, sich die Tiere anschaut, ein größeres Herz für Naturschutz entwickelt, dass er mehr Verständnis für die Natur entwickelt, für Biologie, für Tiere, für Tierschutz. Was ist der Anspruch eines Tierparks?
Also das war schon in 50er Jahren, erst in Leipzig und dann in der Schweiz, sind so die 4 klassischen Aufgabenfelder von Tiergärten letztlich dann mal definiert oder einfach mal aufgeschrieben worden. Und da ist natürlich Erholung ein ganz wichtiger Teil. Ganz klar kommen ganz viele Besucher, weil sie einfach einen schönen Tag verbringen wollen. In einer schönen Atmosphäre. Ich bin auch zutiefst überzeugt, dass es ein urmenschliches Interesse ist, sich Tiere anzuschauen, in ganz unterschiedlicher Ausprägung natürlich auch über die Jahrhunderte. Man schaut sich gerne Tiere an, das ist ganz klar. Aber wir haben natürlich auch den Anspruch, dass die Besucher, ich sag mal, ein Stück mitnehmen, lernen, wäre vielleicht schon fast so ein bisschen old-fashioned wieder. Jetzt musst du aber so ein Mindestprogramm gelernt haben. Aber ich sag mal, auf Freude oder Sensibilisierung oder eine Frage die Besucher mitnehmen. Das ist schon natürlich klar unser Wunsch oder Anspruch, dass die Leute, gerade wieder Kinder in der Zooschule, aber auch wenn sie so kommen, was lernen können. Ich sage immer noch eine Stufe tiefer, der Zugang zum Tier, einen Zugang zum Tier finden. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Anspruch. Ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist natürlich der Natur- und Artenschutz. Das eine ist, dass man seltene Tiere hält und züchtet, auch in Zuchtprogrammen. Da sind wir auch an etlichen Zuchtprogrammen beteiligt. Bei den Java-Bantings, Leoparden, verschiedene Störche und. Aber genauso wichtig bei dem Aspekt Natur- und Artenschutz ist, dass man überhaupt so ein Tier wahrnimmt, sagt, ja, also unser wahrscheinlich seltenstes Tier ist eine relativ unscheinbare Ente. Ich sag mal die Maleinente oder wahrscheinlich aktuell sogar die Bärsmoorente. Von denen wird bisher kaum jemand gehört haben. Aber an ausgewählten Tieren, die natürlich entsprechend auch attraktiv zu präsentieren sind, zu sagen, ja, es geht nicht nur um, ich sag mal, Orang-Utans, Gorillas und Elefanten, was vielleicht doch viele so als Problem erkannt haben. Es gibt ganz, ganz viel mehr, auch ganz, ganz viel kleinere Arten, auch unscheinbare Arten. Also die Fülle und ja, diese wahnsinnige Mannigfaltigkeit von der Tierwelt, natürlich nur in ganz kleinen Stücken überhaupt kennenlernen zu können, ist auch eine wichtige Aufgabe. Und darüber hinaus eben zu erkennen, okay, wenn ein Lebensraum in Größenordnung zerstört werden, dann ist es nicht ein abstrakter Begriff, so und so viele Quadratkilometer sind verloren gegangen, sondern dann gibt es, wieder beispielhaft bei uns im Tierpark dann lebendig anzuschauen, gibt es eben unter Umständen solche Tiere überhaupt nicht mehr. Ja. Und das ist, sagen wir mal, dieser große Bereich Arten- und Naturschutz. Und der vierte Anspruch, da tun sich traditionell deutsche Zoos immer so ein bisschen schwer, ist die Forschung, weil einfach das Personal eigentlich nie so richtig da ist. Ich sag mal, das läuft bei uns. Wir haben jetzt gerade ein Projekt mit der Uni Frankfurt, zwei Verhaltensstudien zu Großkatzen. Das machen wir eigentlich so mit Partnern zusammen und stellen dann, ich sag mal, unsere Tiere, unsere Möglichkeiten, unser Know-how natürlich auch in der Diskussion dann zur Verfügung. Das läuft aber so ein Stück immer noch nebenher, muss man ehrlich sagen.
Ja. Nun leben wir in einer Zeit, in der sehr viele ja traditionelle und althergebrachte Dinge hinterfragt werden, manchmal auch vom Sockel gestoßen werden. Auch Tierparks müssen sich ja damit auseinandersetzen, stehen auch zum Teil in der Kritik, weil Menschen sagen, Tiere gehören nicht in Gefangenschaft. Was entgegnen Sie da?
Tiere müssen immer so behandelt und gehalten werden, dass ihre Ansprüche erfüllt werden. Auch das ist erstmal natürlich einem fundamentalen Kritiker von jeder Tierhaltung sicherlich erstmal eine abstrakte Antwort. Dann streitet man sich, streiten ist ja auch nichts Schlimmes, darüber, wie muss ich es machen. Ich sag mal, wir haben eine sehr generelle Tendenz, was, ich sag mal, Haltung von Tieren in Tiergärten, aber auch sonstigen Tierhaltungen sich dort zeigt, ist eine extreme Entfremdung von der Natur. Es wird extrem stark emotional gehandelt oder auch, ich sag mal so, das Empfinden gebracht. Und auf der Ebene ist es immer natürlich schwierig zu diskutieren. Also wir haben eine sehr starke Individualisierung. Und dort ist es häufig dann schon schwierig zu diskutieren. Klar, es müssen alle Ansprüche von Tieren erfüllt werden. Und diese Ansprüche sind eben sehr häufig oder im nicht zu unterschätzenden Teil eben nicht das, was der Mensch meint, dass es der Anspruch vom Tier ist. Ein ganz banales Beispiel ist jetzt bei uns die Flamingo-Lagune, wo jeder sicherlich sagen würde, toll, 2.500 Quadratmeter, ein Riesengehege übernetzt. Ich sag mal, das hat mit der unmittelbaren Brutbiologie der Flamingos, die leben also auf zum Teil riesigen, öden, stinkenden Bereichen, zu Tausenden, hat es erstmal nichts zu tun. Also wir haben in einem Tierpark immer einen Ersatzlebensraum. Das wird in dem Modegeschmack, was der Mensch so sehen möchte, häufig auch so ein bisschen, ja, geht es in so eine andere Richtung, dass man sagt, man möchte immer naturnahe Gehege haben. Es geht beim Tier nicht darum, die Natur möglichst nahe nachzubauen, sondern die Ansprüche eines Tieres zu berücksichtigen. Das kann mal ganz ähnlich sein, aber es kann eben sich häufig auch deutlich unterscheiden. Also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel das Gitter. Im Tier ist es völlig egal, ob eine Reviergrenze, ich sag mal, aus Gitter besteht oder aus Glas oder einem Graben oder auch nur eine psychologische Grenze ist. Gitter hat natürlich bei vielen, auch nicht bei allen, aber bei vielen Menschen so dieses eingesperrte Gefangenschaft, Knast, was zunehmend aus den Tiergärten verschwindet. Was aber nicht unbedingt mit Qualität der Tierhaltung zu tun hat, sondern weil man eben so ein Gitter entweder nicht mehr sehen will oder nicht mehr zeigen will.
Eine Tierart, die auch ja immer wieder genannt wird, wenn man darüber spricht, man kritisiert das, man darf Tiere nicht in Tierparks halten, ja auch viele Fundamentalisten dabei, die das generell ablehnen, die ja gar keine Tierparks mehr, also nicht mal mit größeren Gehegen und so weiter. Das sind die Elefanten, die ja auch in Cottbus ja eine sehr, sehr lange Tradition haben. Beide Elefanten, Carla und Sundali, sind ja auch schon Omas, so muss man sie nennen. Reden wir zunächst mal über ihren aktuellen Bestand, über diese beiden. Wie lange dürfen sich denn die Cottbusser an denen noch erfreuen? Wie alt werden die denn?
Also wir haben zwei Elefanten, die sind Jahrgang 67 und 68, sind also schon deutlich Ü50, sagen wir immer. Sie sind also damit alte Elefanten. Wir haben jetzt, wie es bei alten Elefanten auch jetzt nicht überraschend ist, in den letzten Jahren natürlich auch zunehmend Probleme mit den Füßen gehabt. Das war bei Dali im letzten Jahr schwierig. Im Moment sind wir sehr beschäftigt mit der Carla. Wie gesagt, das ist bei Elefanten über 50, ist es jetzt nicht was ganz Ungewöhnliches in einer Haltung. Und ansonsten sind sie für ihr Alter wirklich gut drauf. Das sagen auch immer Kollegen, Mensch, für das Alter sehen sie wirklich gut aus, aber sie sind Ü50. Ich sag mal, ein Mensch kann auch 100 werden, aber es wird bei weitem nicht jeder Mensch 100. Also ein Elefant über 50 ist schon ein alter Elefant. Und insofern wäre es jetzt Glaskugel lesen, ob sie jetzt noch 5 Jahre leben, noch 8 Jahre leben oder ich sag mal, im halben Jahr sich eine deutliche andere Erkrankung erzeigt, die vielleicht ein Problem dann bereitet. Ich sag mal, Elefanten über 50 sind alte Elefanten, aber Elefanten können auch 60 werden. Und für ihr Alter sind sie wirklich noch gut drauf, unsere beiden.
Ja, wenn da eine jetzt stirbt, das muss ja für die andere auch eine Katastrophe sein, wenn sie so lange mit der anderen zusammengelebt hat.
Ja, das ist eine, ich sag mal, ganz schwierige Situation, die uns natürlich auch schon von Anfang an bekannt ist. Auch da haben sich die Zeiten natürlich ein bisschen gewandelt. Auch da muss man wieder gucken, was ist für das Tier immer das Beste. Wir haben letztlich eine unbiologische Situation, wenn wir zwei gleichaltrige Elefanten über Jahre oder Jahrzehnte halten. Was aber nicht heißt, dass sich die beiden Elefanten nicht wohlfühlen oder dass die beste Haltung für die beiden ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel so einen Elefanten in eine gemischte Herde aus ganz jungen, aus mittelalten, größeren Nachzuchten oder vielleicht noch einen Bullen dazu stellen würde. Die würden bis an ihr Lebensende in Angst, Panik, Unterdrückung oder ähnlichem leben, weil sie es nicht kennen. Deswegen muss man bei einer Beurteilung einer guten und tiergerechten Haltung immer das Tier auch im Auge behalten. Was ist die richtige Haltung für dieses Tier in solcher Situation? Und natürlich ist es eine ganz schwierige Lage, wenn in so einer traditionellen Haltung zwei Elefanten kennen sich ewig, einer stirbt. Und dort gibt es dann eben verschiedene Optionen, dass man ein oder zwei mittelalte oder alte oder auch jüngere Elefanten dazu nimmt. Immer natürlich mit der offenen Frage, schließen die nochmal Freundschaft. Ja. Auch beim Elefanten ist es, je älter sie werden, umso schwieriger wird das. Also man kann nicht
wie
erwarten.
Bei Menschen auch.
Ja, zum Teil auch bei Menschen, auch wenn man Vergleiche mit dem Menschen immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber ganz klar, ich kann nicht erwarten, dass ich, wenn ich zwei ältere Elefanten zusammenstelle, dass die sofort große Freunde sind. Das kann von, hey, es klappt doch, ganz prima, bis man toleriert sich nebeneinander, bis zu, ich sag mal, auch deutlichen körperlichen Auseinandersetzungen. Das ist also ein schwieriges Thema, ganz klar. Und deswegen beschäftigt uns ja eigentlich schon seit Jahren ein Neubau, Ersatzbau oder eine Änderung der Haltung der Elefanten, was die Baulichkeit angeht, weil wir natürlich in dem Stall, den wir jetzt haben, der in 70er Jahren entstanden ist, dort haben wir zwei kleine Boxen mit Hartböden, was schon, ich sag mal, gerade für älter werdende Elefanten nicht ideal ist, wegen der Größe, aber auch wegen des harten Bodens. Und rein technisch könnten wir dort nie einen neuen Elefanten eingewöhnen. Auch die Arbeitssicherheitsvorschriften und anderes hat sich natürlich geändert. Jeder kennt ja den Stall. Wir haben nur eine Tür nach draußen, dahinter dann zwei Ställe. Also in so einer baulichen Situation wäre es völlig unmöglich, dort jetzt nochmal einen Elefanten und sei es zur Probeeingewöhnung oder gucken, wie das funktioniert. Es würde in diesem Haus nicht gehen und deswegen sind wir ja sehr froh, dass wir jetzt aktuell ja kurz davor sind, dort eine erhebliche Verbesserung dann auch vom Haus dann hinzukriegen.
Ja. Ich erinnere mich als Kind, da stand dieses Haus ja auch schon und da muss man allerdings dazu sagen, dass das Gehege damals für die Elefanten deutlich kleiner war, als es das jetzt ist. Also ich nehme an, das ist auch so eine Entwicklung, wo man eben auch auf neue Erkenntnisse Rücksicht nimmt und sagt, ja, Elefanten brauchen in Tierparks mehr Platz. Ich erinnere mich auch an den Berliner Tierpark, in dem ich als Kind war. Da gab es auch ja einen ganz kleinen Auslauf für so einen riesen Elefanten. Ich glaube, sowas würde man heute gar nicht mehr bauen.
Nee, die Elefanten in Berlin, die standen noch am Schloss dort, am alten Kuhstall waren die untergebracht. Man sollte sich nur hüten, aus heutiger Sicht dort, ich sag mal, sehr stark werdend oder gar abfällig drüber zu urteilen. Es waren einfach andere Zeiten. Man hat auch ganz andere Sachen probieren können. Ich sag mal, es hat alles immer sein Gutes wie sein Schlechtes. Also heute ist es eher, dass man vielleicht 5 Sachen zu viel überlegt und noch 3 Gesetze zu gucken, zu beachten hat. Aber ich sag mal, die Cottbuser Elefanten, die, da gab es ja noch gar kein Haus, wie sie dann gekommen sind. War ganz normal, Elefanten, wenn man sie sich leisten konnte, hat man einen bestellt und wenn man dann noch einen hatte, hat man einen zweiten und dann kamen die und wurden aufgestallt. Und dann wurde in Cottbus ja erst das Gehege, das Haus viele Jahre später dann erst fertig, als es gar nicht ging. Dann war schon relativ bald dann der dritte dabei und die hatten dann einen Auslauf von etwa 450 Quadratmetern. Eben auch noch mit dem Nachteil, das kenne ich noch so aus meiner Anfangszeit, da war es dann schon ein Sonnensegel eingebaut, dass es so heiß war, dass man selbst bei dem beengten Gehege die Tiere zum Teil in den Stall nehmen musste, weil es dann bei voller Sonneneinstrahlung dann zu warm wurde. Es wurde dann relativ schnell diese großen Ausläufe erst stromgesichert und das, was wir jetzt haben, gemacht. Und ich sag mal, die Außenanlage ist so fast das Beste, was es vielleicht in Deutschland überhaupt gibt, weil es alles gewachsener Naturboden ist. Die Elefanten haben Schatten, die haben Wasser, die können mit ihrem Rüsselwasser auch wirklich machen, bis ins Grundwasser Löcher graben, dort sich selber das Wasser holen. Wir haben eine sehr gut strukturierte Anlage. Also wir haben bewusst ja keine schicke Anlage, vielleicht vom Landschaftsarchitekten durchgestylt, aber die können und müssen zum Teil mal eine Steigung gehen. Es gibt trockene Bereiche, sandige Bereiche, es gibt lehmige Bereiche, die können sich im Schatten, in Schatten stellen. Insofern ist die Außenanlage super und wir sind jetzt dabei, wie gesagt, das Haus auch dann in Ordnung zu bringen.
Ja. Bis zu 4 Elefanten können Sie sich in Zukunft in Cottbus vorstellen, habe ich gelesen. Sie sagen also nicht, wenn die beiden Damen mal nicht mehr sind, keine Elefanten mehr, sondern Sie wollen wieder welche. Warum?
Elefanten gehören einfach zu Cottbus. Das ist natürlich, ich sag mal, so ein bisschen traditionell emotional gesprochen, aber ganz klar soll man auch im Tierpark Cottbus große, charismatische, vermenschlich gesagt, charismatische Großtiere kennenlernen können. Das halte ich für wichtig, dass wir wirklich ein breites Spektrum von Tieren bei uns präsentieren, die man wirklich lebendig eben auch kennenlernen kann. Wer mal vor einem Elefanten gestanden hat, was man bei uns eben kann, aus einer relativ kleinen Distanz oder auch zur Fütterung, der kriegt überhaupt erst einen Zugang zum Elefanten, weiß, was das für ein großes Tier ist, dass es auch gar nicht so riesig ist. Also es gibt ja auch immer die Übertreibung nach oben und nach unten. Wie sich ein Rüssel anfühlt, was für Laute sie geben, wie sie fressen, wo sie sich schuppern, wie sie mit Wasser umgehen und so weiter. Das halte ich für ganz wichtig, auch eine solche Großtierart im Tierpark dauerhaft zu halten. Wenn man ein Tier hält, muss man es natürlich gut halten und nach aktuellen Ansprüchen halten. Und ich sag mal, ich wäre dort bisschen vorsichtiger. Wir bauen jetzt ein Haus mit 4 Boxen und einem großen Laufstall. Wir können also bis zu 4 Elefanten halten. Das heißt nicht, dass wir jetzt möglichst gucken, dass wir auf 4 kommen. Ja. Wenn wir Elefanten neu zusammengewöhnen, muss man gerade, wenn man es auch mit Älteren zu tun hat oder solchen Tieren wie wir, die eben sehr lange keine anderen Elefanten kann, immer mit Schwierigkeiten rechnen. Und dann braucht man einfach zur Eingewöhnung die Optionen, dass man den einen mal hier hinstellen kann, den anderen da. Den einen kann man vielleicht mit Gitterkontakt halten und den einen oder anderen muss man vielleicht auch eine Zeit, ich sag mal, erstmal ganz trennen. Und deswegen hat das neue Haus dann 4 Boxen, einen großen Laufstall, auch eine große Badewanne oder ein Badebecken. Das heißt aber nicht, dass wir möglichst schnell unbedingt auf 4 Elefanten dann kommen wollen.
Ja. Woher werden die kommen? Das sind ja keine Wildtiere.
Nein, die werden natürlich aus anderen Tiergärten kommen. Ich sag mal, die Elefantenhaltung hat in den letzten Jahrzehnten eine extrem dynamische Entwicklung genommen, auch eine ausgesprochen positive Entwicklung. Ich sag mal, man weiß eigentlich seit den 20er Jahren, wie man Elefanten auch hält und züchtet. Man hat sie gekauft, dann sind die Bullen spätestens mit 10 oder 12 fast immer so aggressiv geworden. Man hatte keine entsprechenden Baulichkeiten und das endete dann, dass das Tier dann eingeschläfert, erschossen, wie auch immer wurde. Dann hatte man vielleicht mal einen Elefanten zwischendurch. Und wenn man sich keine Probleme in den Tierpark holen wollte, hat man auf die Bullenhaltung dann gleich ganz verzichtet. Das wurden also üblicherweise in Heimatländern, in Indien oder in anderen Ländern schon ausgebildet, dressierte, zum Teil auch mit rüden Methoden dressierte Tiere eingeführt, die man dann in Weibchengruppen, Kuhgruppen dann gehalten hat. Es waren immer eigentlich zusammengewürfelte Tiere. Ich sag mal, mein Vorgänger hat immer erzählt, Mensch, als sie den dritten gekauft haben, da hatten wir gerade mal die Möglichkeit, mit Devisen ein Tier zu kaufen und es gab einen Elefanten. Und auch immer die Sorge, na, was machen wir, wenn schon 1976 ist der geboren, also schon vor vielen Jahren, was machen wir, wenn dann mal einer stirbt? So hat man Elefantengruppen zusammengestellt, also nach was war verfügbar, wofür hatte man Geld, wofür hatte man die Anlage. Es waren also immer zusammengewürfelte Tiere, die dann entweder Freundschaft geschlossen haben oder immer unter der Obhut, zum Teil auch unter der Knute der Pfleger, dann gehalten wurden. Und dort hat es, wie gesagt, eine sehr dynamische Entwicklung gegeben mit der Zucht. Man hat im ersten Schritt eigentlich bullensichere Gehege gebaut. Das heißt, man konnte den Bullen, auch wenn er aggressiv wurde, dauerhaft gut halten. Und das geht jetzt schon über viele Jahre, dass Elefanten geboren werden. Man kann jetzt so langsam sortieren, dass man eben Mutter, Tochter, Tochter oder Mutter, Tante, Tochter Einheiten, also schon eigentlich, wie es auch die natürliche Sozialstruktur der Elefanten ist, so zusammenzustellen. Und in diesem Zuge, dass mehr Elefanten geboren werden, fallen natürlich auch, wenn die Gruppen größer werden, fallen Elefanten auch ganz normal aus den Gruppen raus. Das heißt, es gibt einzelne oder auch mal zweier Konstellationen, die in einer großen Zuchtgruppe nicht mehr passen. Und das wären eben auch Optionstiere dann für uns, wo man sagt, ah, die sind dort entweder zu viel, weil so viele schon erfolgreich gezüchtet wurden, oder man sagt, eigentlich leben die dort auch schon seit Jahren so ein bisschen am Rand der Gruppe, müssen vielleicht mal getrennt werden, wäre dann eben eine tolle Option für die Elefanten, aber auch für den Tierpark Cottbus, solche Tiere dann hierher zu holen. Und wenn sie sich dann vielleicht mit dem einen oder anderen von unseren Tieren noch vertragen, zusammengewöhnen werden, wäre es halt ganz toll. Aber dafür brauchen wir eben die bauliche Voraussetzung.
2021 soll das Gebäude fertig werden. Bleibt es dabei?
Wir sind jetzt kurz vor den Ausschreibungen. Wir feilen natürlich nach wie vor, gerade jetzt auch in den letzten Tagen, noch an Details, aber die Ausschreibungen gehen jetzt raus. Wir werden dieses Jahr noch anfangen und es soll dann im Laufe des Jahres 2021 fertig sein. Unser aller spätester Termin oder was für uns auch die tiergärtnerische fast rote Linie ist, dass es wirklich zum Herbst 2021 dann zur Verfügung steht.
Mhm.
dass die Tiere eben den nächsten Winter oder den für uns von heute aus gesagt übernächsten Winter dann wirklich schon im neuen Haus dann verbringen können, wo wir eben einen großen Laufbereich haben. Wir haben Naturboden, wir können dort Sandberge machen, wo sich unsere eben älteren Elefanten dann auch hinlegen können, was für die Tiere wichtig ist, was sie auf einer kleinen befestigten Fläche nicht mehr machen. Draußen legen sie sich hin, das kann man immer ja schön sehen, drin legen sie sich nicht hin und im neuen Haus können sie sich dann auch drin am Sandberg hinlegen.
Ja. Klingt hervorragend. Was soll denn vom Tierparkdirektor Jens Kämmerling mal bleiben? Tierparkdirektoren sind ja zum Teil Legenden geworden für ihre Parks. Wenn ich da an Dr. Date denke in Berlin, der ja heute noch, obwohl er schon so viele Jahre tot ist, ein ja, legendärer Tierparkdirektor war. Wie wäre das für Sie in Cottbus? Was soll bleiben?
Ich sag, wenn der Park in dieser Mischung aus einem guten, interessanten, wertvollen Tierbestand, dann unter Erhalt dieser tollen Parklandschaft. Wir sind ja zwischen Spree und Branitzer Park, Teil der Außenparklandschaft, sicherlich deutschlandweit ein einmaliges Gelände. Wenn diese Kombination erhalten bleibt in meiner Zeit durch mich und auch danach in der Richtung weiterentwickelt wird, dann wäre sicherlich schon, das wäre ein großes Ziel, was von mir dann hier sichtbar bleiben würde.
Ja. Können Sie sich vorstellen, das hier in Cottbus bis zur Rente zu machen?
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich sag mal, gibt ja immer so ein paar Fristen, wo man sagt, naja, nach so und so vielen Jahren sollte man was anderes machen. Die andere Variante ist natürlich, als ich hier angefangen habe mit meinem Vorgänger, haben wir ja sehr viele gute Runden auch verbracht, auch private Runden. Er sagt, sie haben, damals haben wir uns noch gesiezt, sie haben so eine einmalige Chance. Er war ja auch der Dienstälteste. Man braucht in unserer Branche zum Teil Jahrzehnte, um überhaupt Tiere zu bekommen, Zuchtgruppen zusammenzustellen, sich aus Fehlern zu lernen. Die hat man nicht, wenn man nur einen 5-Jahres-Vertrag oder auch einen 10-Jahres-Vertrag hat. Manche Sachen dauern bei uns viel, viel länger. Und ich habe ja auch gesagt, wir sind hier in Cottbus angekommen, unsere Kinder gehen hier zur Schule. Insofern kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Also könnte es ein Lebenswerk für Sie werden?
Ja, wenn man es so ausdrücken möchte, ja. Ich bin ja da immer eher so ein bisschen nüchterner. Also wenn der Park in dieser Form, ich sag mal, man braucht sich ja nur angucken, wie er noch vor 15 Jahren aussah oder jetzt aussieht. Dort ist ja eine positive Entwicklung überall zu sehen, die natürlich auch mit mir zusammenhängt. Aber diese Einbettung wirklich in diese Landschaft mit interessanten Tieren, das ist so, wenn Sie es so sagen möchten, mein Lebenswerk. Hoffentlich dann irgendwann. Ich sag mal, ein paar Jahre sind es ja noch.
Ja, dann wünschen wir Ihnen für diese Jahre noch weiterhin ein glückliches Händchen. Tolle Entwicklung des Cottbuser Tierparks. 170.000 Besucher. Das ist eine stolze Zahl, war ja auch der Rekord. Mehr waren es nie zuvor im letzten Jahr die Rekordzahl. In diesem Jahr durch Corona, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, weil da ein paar Monate, ein paar Wochen fehlen. Aber toi, toi, toi für die weitere Entwicklung. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Das war 0355, der Cottbus-Podcast mit Stolz, präsentiert von Poll Immobilien Cottbus. Und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud. Oder du hörst uns als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und auch immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronny Gersch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.